Also ich würde gerne dann diese drei Folien benutzen, aber nicht so beweglich wie vorher, sondern eine nach der anderen. Also dieser Abschnitt überschreibt eigentlich das Thema konsequentes Christsein. Christsein konsequent. Und es hat drei Unterpunkte und das erste ist ein allgemeiner Aufruf zu einem gottgefälligen Wandel. Also in der Luther-Übersetzung, da heißt es ja, wir haben euch gesagt, wie ihr wandeln sollt, dieser gottgefällige Wandel. Kann man schon die erste Folie bitte zeigen dann? Der erste Aufruf ist, dass wir oder die Christen in Thessalonich und auch die Christen in Basel, die sollen das Christsein auch im Alltag zeigen. Das ist der gottgefällige Wandel. Das heißt einfach Christsein im Alltag. Und es gibt ja, oder vielleicht noch zur Erklärung, diese Gemeinde in Thessalonich, die war eigentlich sehr, wie soll man sagen, die war unglaublich vorbildhaft. Die haben sich ganz klar zu Jesus bekehrt. Sie hatten unglaublichen Druck und Widerstand aus der Gesellschaft. Und vieles in dieser Gemeinde war ganz, ganz toll. Und doch ist jetzt in diesen ersten zwei Versen, da lesen wir, ich lese hier jetzt auch noch aus der neuen Genfer Übersetzung, da heißt es, jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck. Macht darin auch weiterhin Fortschritte. Also, dieses Leben im Glauben, das praktische Leben in der Nachfolge, das ist schon da, aber sie werden gebeten und ermahnt, darin weiterzumachen und nicht stehen zu bleiben. Weil man ja doch auch im Alltag, wenn es Widerstand gibt, wenn es schwierig wird und wenn mit der Zeit und die Wochen und Monate gehen ins Land, es gibt dies und jenes, man wird auch vielleicht müde. Und der Paulus sagt, lebt so, wir bitten mit Nachdruck, macht Fortschritte im Glauben. Jetzt, wenn man verheiratet ist zum Beispiel, der eine oder andere von uns ist 10, 20, 30, 40, 50 Jahre verheiratet. Und wie? 60? Ja. Und dann schaut man sich so seinen Ehepartner an. Und man macht ja gemeinsam in der Nachfolge von Jesus im Glauben. Man verändert sich doch immer noch, oder wie? Ich bin mir gar nicht so sicher, wie das dann so ist. Aber der Paulus sagt, macht immer noch weitere Fortschritte im Charakter, in der Nachfolge, im Glauben. Manche denken sich, dieser Wandel, dieser gottgefällige Wandel, das ist wie eine Ballonfahrt. Bei einem Heißluftballon, da steigt man in diesen Korb und dann tut dieser Ballon, der entrückt dich, er enthebt dich von den Niederungen des Alltags. Du schwebst über alles drüber. Und das ist wunderbar. Du schaust von oben runter auf den Frust, auf die Schwachheiten, auf die Sünden, auf die komischen Menschen und überhaupt. Manche denken, wenn ich richtig so voll Geistes bin, ganz in der Nachfolge, ganz nahe beim Herrn, dann ist es wie eine Ballonfahrt. Dann kann ich schweben. Aber so ist es nicht. Und der Paulus sagt, das Leben ist ein Wandel, der Glauben ist ein Gehen in der Nachfolge, also ein praktisches Anwenden in der Küche, im Keller, im Büro, in der Nachbarschaft. Da tut sich unser Glaube praktisch zeigen. Also nicht wie eine Rakete ins Weltall geschossen, sondern hier im Alltag. Da, wo man Geduld braucht, da, wo man Liebe braucht, da, wo man Vergebung braucht. Und einer hat gesagt, dieses Gehen der Nachfolge, in der Nachfolge gehen macht man immer einen Schritt noch einen Schritt, der linke Fuß vor, der rechte Fuß vor. Und das wäre so praktisch mit einem Fuß den alten Menschen ablegen, mit dem nächsten den neuen Menschen anziehen. Das ist das Gehen, das ist der Wandel, das ist die Nachfolge. Alte Gewohnheiten ablegen und von Jesus her neue Kraft bekommen und den neuen Menschen anziehen. Der Evangelist Dwight L. Moody hat gesagt, jede Bibel sollte in Schuhleder gebunden sein. Also das, was wir von der Heiligen Schrift lesen, das sollten wir anwenden im Alltag, da wo wir gehen, da wo wir praktisch hingehen, hin und her gehen. Und noch eine Beobachtung von dem Bibelkommentator William MacDonald, der hat einen tollen Bibelkommentar geschrieben, der hat gesagt, dieses Kapitel 4, der Apostel Paulus scheint an den Henoch gedacht zu haben. Der Henoch wird in 1. Mose Kapitel 5, Vers 24 erwähnt. Da heißt es, der Henoch hat mit Gott gelebt und in Hebräer Kapitel 11 wird noch zugefügt, dieser Lebenswandel von Henoch, der hat Gott gefallen. Oder der Henoch hat Gott gefallen, indem wie er gelebt hat. Und dann heißt es über den Henoch, er wurde entrückt. Gott hat ihn zu sich genommen. Es sind nur zwei Personen im Alten Testament, die entrückt wurden, der Elia und der Henoch. Und im 1. Thessalonicher 4 geht es auch um Entrückung. Das kommt dann, würde nächsten Sonntag kommen. Aber nächsten Sonntag ist OM da. Also das kommt später. Also, den Gott nachfolgen, in der Nachfolge wandeln. Und so wurde dem Abraham auch von Gott gesagt, 1. Mose 17, Vers 1, wandle vor mir und sei fromm. Ich bin der allmächtige Gott. Also Gott sagt zu Abraham, alles, was du zum praktischen Glaubensleben brauchst, findest du bei mir. Ruf es bei mir ab. Die Kraft, die Gnade, die Vergebung, die ist bei mir zu finden. Ich bin der allmächtige Gott. Ich kenne alle diese Menschen und Situationen, die auf dich zukommen werden. Lebe in meiner Gegenwart. Lebe so, dass es mir gefällt. Und nun ist der zweite Abschnitt, Vers 3 bis 8. Und da wird jetzt der Paulus konkreter. Und er sagt hier, die Heiligung, das heilige Leben oder das Leben in der Gegenwart Gottes, das soll sich auch im Bereich der Sexualität niederschlagen und widerspiegeln. Und da ist dieser berühmte Vers, im Lutherdeutsch heißt es, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Also Gott möchte ein heiliges Leben, auch im Bereich der Sexualität. Ich habe kürzlich zwei Bücher gelesen von diesem Christopher Lee. Das ist ein homosexueller junger Mann aus USA. Der war tief in den Drogen, in der Homosexualität. Er ist zum Glauben gekommen, er wurde frei. Und er ist heute ein Redner überall auf der Welt. Und er hat ein Buch dann noch geschrieben, Heilige Sexualität. Und dieses Buch, er umschreibt es, was ist heilige Sexualität? Es sind nur zwei Dinge, kann man sich leicht merken. Erstens, wenn jemand verheiratet ist, soll er treu sein. Punkt, Ende. Treu sein Leben lang seinem Partner gegenüber. Treue in der Ehe. Und zweitens, wenn jemand unverheiratet lebt, dann ist er keusch. Dann lebt er ein keusches Leben. Das Wort keusch ist sowas von fremd, das sagt kein Mensch. Merkt ihr das, wenn man das so ausspricht? Keuschheit ist richtig ein fremdes Wort in unserer Gesellschaft eben auch. Und so war es früher auch in der Umgebung in Thessalonich. Da war eben die Sexualität und die freie Sexualität, die war gang und gäbe. Es war eine Hafenstadt und durch die Matrosen und aber auch durch die griechisch-römische Kultur war die Sexualität frei und legal in jeder Hinsicht. Und da möchte ich an dieser Stelle ein Buch kurz empfehlen. Das heißt, wie das Christentum die Welt veränderte. Das ist ein ganz, ganz spannendes Buch, was als geschichtliche Fakten zeigt, wie sehr das Christentum in ganz vielen Bereichen, besonders in Europa natürlich, die Gesellschaft tiefgreifend verändert hat. Und aus diesem Buch möchte ich kurz eine Tabelle vorlesen. Das ist die Ethik von Sexualität und Ehe, gegenübergestellt griechisch-römische Kultur und frühe Christen. Zum Beispiel Prostitution. Es gab in der griechisch-römischen Kultur kein religiöses, moralisches oder kulturelles Verbot von Prostitution. Männliche und weibliche Prostitution galt als normal und legal. Und die ersten Christen haben das anders gesehen. Sie haben gesagt, Prostitution ist von Gott verurteilt. Es gilt als Verunreinigung des Leibes des Christen, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Ein anderes, Homosexualität war in der griechisch-römischen Kultur weder verboten, weder religiös noch moralisch noch kulturell verboten. Es war legal und vielfach praktiziert. Pädophilie, das heißt Sex mit Minderjährigen, mit Kindern. Pädophilie, da gab es in der griechisch-römischen Kultur kein religiöses, moralisches oder kulturelles Verbot. Es war legal und vielfach praktiziert. Die meisten homosexuellen Akte waren pädophil. Das heißt, viele, auch die Kaiser und viele Leute hatten minderjährige Lustknaben, wie man damals gesagt hat. Und alle diese Dinge, die hat man zum Beispiel auf Vasen und auf Tonkrügen waren pornografische Akte drauf gezeichnet. Und deswegen hat man das bis heute bei den vielen Ausgrabungen und so hat man das gesehen, dass die Sexualität war in der griechisch-römischen Kultur völlig frei. Sogar die Sodomie, Verkehr mit Tieren, es gab kein religiöses, moralisches oder kulturelles Verbot gegen Sodomie in der griechisch-römischen Kultur. Das ist von Darstellungen auf Kunstgegenständen, weiß man das. Und demgegenüber haben die ersten Christen gesagt, nein, wir machen da nicht mit, weil Gottes Wort sagt, die Ehe ist eine Ordnung Gottes und die Würde der Frau, die Würde der Sexualität, die halten wir heilig, wir tolerieren das nicht. Und so waren die Christen, das Christentum hat diese Dekadenz des Römischen Reiches überwunden. Und das ist sehr, sehr interessant, allein das nachzulesen. Und der Paulus schreibt auf diesem Hintergrund dieser Gemeinde in Thessalonich, es ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht, dass ihr da nicht mitmacht. Und ich stelle mir jetzt mal so vor, wenn einer, ein verheirateter Mann, der gerade frisch zum Glauben an Jesus gekommen ist, der geht dann am nächsten Montag in die Arbeit. Und auf seinem Arbeitsweg kommt er an zwei solchen Tempeln vorbei, wo Tempelprostituierte sind. Und er kommt noch an drei Bordellen vorbei, auf dem Weg zur Arbeit. Und da ist er früher sein Leben lang immer wieder ganz normal auch hingegangen. Auf dem Hinweg und Rückweg und überhaupt. Und jetzt sagt der Paulus, es ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Das heißt, diese Menschen, diese Gläubigen, die sollen jetzt lernen, dass Sexualität diesen Schutzrahmen der Ehe hat. Punkt. So ist es. Und das ist ein Lernprozess und das ist der Wille Gottes. Und jetzt zum Thema Heiligung. Es gibt ja dann natürlich dieses Wort Heiligung, da denkt man, oh nein, was ist jetzt, was muss ich jetzt in meinem Leben alles umstellen, damit ich richtig heilig werde? Mein Hintergrund ist so der schwäbische Pietismus. Ich habe manche interessanten Verwandten, die sind sehr, sehr gläubig. Und als ich dann frisch verliebt und verlobt war, habe ich Antonia mitgenommen in so ein schwäbisches Dorf bei meinem Patenonkel. Und dann nachher, als sie den kennengelernt hat, hat die Antonia gesagt, also so ein komischer Heiliger, das ist für mich zu viel des Guten. Also das ist eine Art Heiligkeit, die ist so unnahbar, so komisch, so christlich, dass er einem gar nicht in die Augen schaut und gar nicht, also es ist irgendwie nicht das, was sie so von Jesus gekannt hat. Es gibt bei den Heiligen, bei den Gläubigen, da gibt es auch Eisheilige, sage ich mal. Es gibt komische Heilige und manche sind richtige Eisheilige. Die sind so eisig heilig, dass man sich nicht wohlfühlt. Ich glaube, der Paulus hat das nicht so gemeint. Der Paulus hat gemeint, dass man jetzt im praktischen Bereich der Sexualität, die ja auch von Gott geschenkt ist, es ist ein großes Geschenk der Sexualität, aber dass man lernt, dieses Geschenk in dem Rahmen, den Gott gibt, anzuwenden. Und Heiligung, da gibt es drei Aspekte, das möchte ich kurz erwähnen, allgemein. Also der Vergangenheitsaspekt, Gegenwartsaspekt und Zukunftsaspekt. Das heißt, wenn jemand an Jesus gläubig wird und sich bekehrt, dann wird er ein Gotteskind und dann kommt der Heilige Geist in dein Leben. Und dann bist du mit Jesus in eine Einheit. Jesus wohnt in dir durch den Heiligen Geist. Und dann bist du schon Gott, der Vater sieht dich als heiligen Menschen, weil Jesus in dir ist. Deswegen sieht er dich schon als heilig und du bist nicht deswegen ein Prediger oder Evangelist, der schon 30 Jahre im Dienst ist, der ist nicht heiliger als einer, der gerade eben vor 5 Minuten zum Glauben an Jesus gekommen ist. Da sind auf der gleichen Position, die gleiche Identität in Christus. Das ist der Vergangenheitsaspekt der Heiligung. Das ist die geschenkte Heiligung, die wir durch die Bekehrung und Wiedergeburt alle empfangen haben. So sieht uns Gott als Heilige. Er sieht nicht mehr die Sünde, sondern er sieht die Vergebung, er sieht das neue Leben in Jesus in uns. Jetzt, der Gegenwartsaspekt der Heiligung, das meint eigentlich die Heiligung, die wachstümlich ist. Also, da kann man zum Beispiel feststellen, dass zu Hause im Alltag, wenn es darum geht, wer trägt den Abfall raus, dass da auf einmal einer ganz unheilig reagiert und der andere ist eher dazu bereit, oder die Schüsseln abzuwaschen oder das und so weiter. Dinge, die nicht ganz so angenehm sind. Da wird es dann deutlicher, wo ist unsere Geduld? Unser erstes Kind, der Erich, der hat früher immer gesagt, Geduld ist nötig. Oder wie hat er gesagt? Geduld fehlt. Als ganz kleiner Bub hat er schon zu uns Eltern gesagt, ja, Geduld fehlt. Und das finde ich, die Kinder, die spüren immer alles genauso, wie es wirklich ist. Und das ist die wachstümliche Heiligung, dass wir an vielen Stellen als Gläubige eigentlich merken, es fehlt noch so viel. Im Umgang, im Charakter, in der Barmherzigkeit, in der Liebe. Und es gibt einen wahnsinnig tollen Artikel von einem Thomas Watson. Dieser Thomas Watson war ein Pfarrer, 1620 bis 1686 ein Puritaner, über das Thema Heiligung, ist in englischer Sprache. Und der hat also so tolle Sachen darüber gesagt, zum Beispiel Heiligung ist etwas Ursprüngliches, sie ist nämlich von Gott gegeben. Heiligung ist eine innere Sache, sie liegt im Herzen. Heiligung ist eine extensive Sache, sie breitet sich im ganzen Menschen aus. Heiligung ist eine intensive, glühende Sache, inbrünstig im Geist. Heiligung ist eine progressive Sache, sie wächst. Und dann hat er so einen Abschnitt, was sind die Fälschungen der Heiligung, falsche Heiligung. Das ist, wenn jemand aus eigener Kraft versucht, moralisch rein zu leben. Zum Beispiel, und da sagt er, zum Beispiel die Epikureer, die Stoiker, das sind eigentlich eine philosophische Richtung, die haben versucht, ein moralisch hochstehendes Leben zu leben. Und da sagt er, ein Mensch, der mit moralischen Tugenden geschmückt und kultiviert ist, hat einen geheimen Widerwillen gegen die Heiligkeit. Die Stoiker, die den größten Teil der moralischen Heiden ausmachten, waren die erbittertsten Feinde des Paulus. Also sie hassen das Laster und sie hassen aber auch die Gnade. Die Gutmenschen, die hassen die Gnade, weil sie sagen, nein, ich mache das alles aus eigener Kraft. Ich bin aus eigener Kraft und ich brauche Religion und Jesus brauche ich nicht. Und das ist das Interessante, das ist nicht die richtige Heiligung, sondern es ist die moralische Reinheit, die jemand ohne Jesus aus eigener Kraft zeigen will. Und so beschreibt er in diesem tollen Artikel viele auch Fälschungen der Heiligung, aber auch die Kennzeichen und so weiter und so weiter. Also dieses Thema, ich plädiere für Heilige, die greifbar und nahbar und angenehm sind, weil ich glaube, Jesus hat so als Gottmensch, der hat so bei den Leuten gelebt, dass keiner hat einen Heiligenschein bei Jesus gesehen. Kein Mensch. Der Jesus war bei den Zöllnern und Sündern. Und die haben sich bei Jesus wohlgefühlt. Jesus hat da nichts unterschrieben. Er hat nicht ihre Sünde unterschrieben. Aber er war nahbar und greifbar. Und die Menschen haben gespürt, da ist etwas, was uns fehlt. Da ist der Retter, der Heiland der Welt, der uns lieb hat. Also es gibt einen Gegenwartsaspekt der Heiligung. Da merken wir, wir sollen wachsen. Wir sollen in der Heiligung wachsen und zunehmen. Und auch da gilt, Christus ist uns gemacht zur Heiligung. 1. Korinther 1, Vers 70. Gott hat uns befähigt, dass wir im Glauben wachsen dürfen. Und man wächst ja oft auch durch die Enttäuschungen über seine eigenen Sünden. Indem man merkt, wie viel noch fehlt, dann merkt man, wie sehr man Jesus braucht, auch noch nach 10 Jahren, nach 20 und nach 30 Jahren. Und es gibt aber einen Zukunftsaspekt der Heiligung, wo uns gesagt wird, dass wenn wir mal bei Jesus sind, dann werden wir vollkommen gemacht. Das ist eine ganz tolle Stelle, 1. Johannes 3, Vers 2, wo es heißt, wenn wir ihn sehen, wie er ist, dann werden wir verwandelt, verändert werden und vollkommen gemacht werden. Das heißt, wir werden einmal ganz vollkommen sein, wenn wir bei Jesus sind. Und jetzt ist dieses Leben noch nicht vollkommen. Jetzt sind wir noch am Wachsen. Und in diesem ganzen Wachsen, da darf man nicht verzweifelt werden, weil man manchmal, wenn man auf sich schaut, dann kann man eher verzweifeln und denken, warum mache ich denn den gleichen Fehler immer noch? Warum, obwohl ich schon so lange gläubig bin? Da sollen wir auf Jesus schauen. Der George Ferber hat immer gesagt, schau nicht auf den Abfallkorb deines eigenen Herzens. Wenn du immer auf dich selber schaust, dann siehst du nur einen Abfallkorb, deine eigenen Schwachheiten und Sünden. Schaue auf Jesus. Schau auf Jesus. Der hat dich erkauft, er bringt dich ans Ziel und er macht mit dir weiter. Also dieser Abschnitt, wo es heißt, wir sollen die Unzucht meiden, und da geht es auch um Selbstbeherrschung der Triebe, um Selbstbeherrschung als junge Menschen besonders. Der Paulus sagt dem Timotheus, fliehe die Sünde, fliehe die Unzucht. Ich habe eine tolle Abhandlung von John Piper gefunden, Strategien zum Kampf gegen Lust. Ich denke besonders, die Männer müssen, wir sind in einer Welt, wo es so viel Nacktheit, so viel Sexualität um uns herum ist, da müssen wir lernen, wie geht man mit dem Handy um, mit dem Computer, mit dem Fernseher, dass man rein bleibt im Blick auf Sexualität. Und er hat so einen Abschnitt geschrieben, Anthem auf Englisch, avoid, also vermeide, sage nein, richte dich aus auf Jesus und genieße die Fülle, die Gnade in Jesus. Und da hat er also 6 Punkte aufgeschrieben, die auch sehr hilfreich sind. Ich glaube, wir sollen das eben anwenden und in der Praxis umsetzen. Also Gottes Wille ist die Heiligung. dass wir die Unzucht meiden, dass wir im Bereich der Sexualität auch ein heiliges Leben führen. Und ein dritter Punkt in diesem Abschnitt, das ist 9 bis 12. Und da spricht der Paulus noch den Bereich der Liebe, also der zwischenmenschlichen Beziehungen und der Arbeit an. Weil das Problem in Thessalonich war noch ein anderes. Die Thessalonicher, die waren ganz tief überzeugt, dass Jesus bald zurückkommt. Und zwar, ich stelle mir das so vor, die haben wahrscheinlich gedacht, dass Jesus noch in diesem Jahr kommt. Wenn wir uns das mal vorstellen, im Jahr 2023, vielleicht im August, kommt Jesus wieder. Und dann haben manche Leute gesagt, also es lohnt sich, weil ich das ja ganz sicher weiß, Jesus kommt wieder, es lohnt sich für mich nicht, wenn ich jetzt noch ein Studium anfange, wenn ich eine neue Arbeit anfange. Es lohnt sich nicht, ich tue mich jetzt lieber schon auf die Wiederkunft von Jesus vorbereiten und arbeiten haben sie dann auch nicht mehr gemacht. Und das hatte zur Folge, dass manche von ihnen sich dann halt durch die Gemeindekasse und durch die Tafelspeisungen und durch solche Sachen über Wasser gehalten haben. Und zu diesen Leuten sagt der Paulus, Moment, also Jesus kommt ja wieder und freut euch auf die Wiederkunft, aber das heißt nicht, dass ihr jetzt in der Versorgung eurer eigenen Familie nachlässig sein sollt, sondern ihr sollt mit euren eigenen Händen arbeiten und selbst für den Lebensunterhalt sorgen und euch nicht in so einem heiligen Raum zurückziehen, wie wenn jetzt Jesus kommt ja schon so schnell wieder, also brauche ich nicht mehr arbeiten. Ich persönlich denke, dass mit dem Arbeiten und Verantwortung übernehmen und für Familie sorgen, das ist jetzt in einer deutschen oder schweizerischen Gesellschaft nicht das Problem. Also wir sind, glaube ich, verantwortungsvolle Leute. Und es gibt dieses berühmte Buch von dem Max Weber, Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Da hat ein Herr Max Weber gesagt, also der ist ein deutscher Jurist eigentlich gewesen, aber auch als Soziologe hat er geschrieben. Und der ist nach Amerika gegangen, hat im Jahr 1904 ein Buch geschrieben und in Amerika hat er protestantische Strömungen beobachtet, die Täufer, die Calvinisten, die Pietisten und die Methodisten. Und dann hat er so nachgefragt, warum sind das alles so arbeitsame Leute, die ihre Familie gut versorgen und nicht vernachlässigen? Was motiviert sie? Also, und er ist da auf bestimmte Ergebnisse gestoßen. Kurzum, die protestantische Arbeitsethik, natürlich auch vom Calvin, die besagt ja, du darfst fleißig arbeiten, indem du fleißig arbeiten und Gott dir dann auch einen Segen in der Arbeit schenkt, vielleicht auch Reichtum. Das ist alles gut und nichts Schlimmes. Und du darfst aber diesen Reichtum dann wieder investieren. Wenn du ein Geschäft hast, dann investierst du den Gewinn wieder und so kannst du die Arbeit ausdehnen. Auch man darf Bankgeschäfte machen, aber bitte nur 5%, nicht mehr. Alles, was über 5% ist, ist nicht mehr christlich, hat der Calvin gesagt. Aber er hat dadurch auch die Bankgeschäfte ermutigt, dass auch Christen sich in diesem Bereich betätigen. Auf jeden Fall, man sagt so, die Evangelischen, auch die Pietisten, das sind so, die nehmen für sich nichts. Sie sind fleißige Arbeiter, sie haben dann auch gut Geld, aber für sich selber sind sie ganz sparsam. Das ist der Pietismus auch. Und das ist etwas, was die Thessalonicher, glaube ich, eher noch am Lernen waren, weil sie dachten, ja, der Himmel ist so nah, ich brauche gar nichts mehr arbeiten. Und das sagt der Paulus, das ist nicht richtig. Also er sagt in Vers 11, setzt es euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, und wir haben es ja schon früher dazu euch aufgefordert, werden euch die, die nicht zur Gemeinde gehören, achten und ihr werdet niemand zur Last fallen. Also auch Christsein an der Arbeitsstelle, verantwortlich und achtsam und fleißig im Beruf sein, das gehört auch zu diesem Gott wohlgefälligen Leben. Und sich selber, also es gibt im Englischen so einen Spruch, mehr verdienen heißt nicht mehr einsacken für sich, sondern mehr geben. Wenn ich mehr verdiene, dann darf ich dafür auch mehr für den Herrn geben, für die Mission geben, für die Gemeinde geben. Das ist, finde ich, auch gut. Und ich habe viele tolle Beispiele und ich denke, viele von uns auch, die sind da auch wunderbare Vorbilder, dass wir das Geld und das uns anvertraute Gut für den Herrn, für die Mission, für die Gemeinde einsetzen. Das ist ein großer Segen. Also Heiligung, das ist auch am Arbeitsplatz. Es ist auch da, wo wir unsere ganz normale Arbeit verrichten. Das ist genauso heilig wie der Gottesdienst. Das ist, haben die Reformatoren sehr stark betont. Es gibt nicht Berufe, die heiliger sind als andere. Der Pfarrer ist nicht heiliger als die Hausfrau, sondern die Hausfrau, wenn sie ihre Arbeit macht, dann ist es auch wie ein Gottesdienst. Also das gehört da auch dazu, Heiligung im Bereich der Arbeit. Und was dieser Max Weber da alles herausgefunden hat, der hat natürlich schon gemerkt, diese Motivation und diese innere Askese der evangelischen Christen, die für sich selber nichts nehmen, sondern es dann auch wieder weitergeben, das ist etwas Erstaunliches. Und wir sollen auch in der Arbeit immer wieder auch daran denken, Jesus sieht mich, auch in der Art und Weise, wie ich meine Arbeit tue. Er gibt mir die Gelassenheit und auch die Geduld und die Barmherzigkeit. Und dann sagt der Paulus hier noch im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und er sagt in Vers 10, trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden. Die Liebe ist schon da, aber sie darf noch stärker werden. Was blockiert eigentlich die Liebe in Beziehungen? Blockieren tun Missverständnisse, die nicht angesprochen und ausgeräumt werden. Blockieren tun auch Verletzungen und Dinge, die einfach im Raum stehen und wo dann das Gespräch und die Gemeinschaft erstirbt. Und da sollen wir solche Sachen nicht aufwachsen lassen, nicht einfach so weitergehen lassen, sondern ansprechen und wieder zurückkehren zu befreiten Beziehungen, zu bereinigten Beziehungen. Also der Glaube, der soll sich im Alltag zeigen. Es ist keine Ballonfahrt, sondern es ist die Nachfolge in der Küche, im Keller, im Büro, in der Nachbarschaft, da wo wir sind. Da Jesus nachfolgen und aus seiner Kraft leben. Heiligung ist, dass wir schon heilig gemacht sind, dass wir in der Heiligung wachsen und dass wir einmal ganz vollkommen werden als Geschenk. Und wir sollen auch im Bereich der Sexualität Gottes Ordnungen annehmen und lernen, heilig die Ehe und die Sexualität heilig zu halten. Uns selbst zu beherrschen, Abkehr von der Unmoral und auch in der Arbeit und in Beziehungen. Dazu helfe uns der Herr Jesus Christus, der uns die Kraft zu allem gibt. Wir müssen nicht aus eigener Kraft leben, sondern aus seiner Vergebung und Gnade. Amen. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass bei dir immer genug ist an Liebe und Vergebung und Kraft und Barmherzigkeit und Geduld. Wir dürfen auf dich schauen, aus dieser großen, unendlichen Quelle schöpfen, so dass, wenn unsere eigene Kraft zu wenig ist, du hast genug, du bist der allmächtige Gott. Wir sollen vor dir leben. Hilf einem jeden von uns, auch in dieser neuen Woche. Amen.